PESCO ist ja die Abkürzung für die ständige strukturierte Zusammenarbeit. Das ist eine Möglichkeit, die durch den Vertrag von Lissabon geschaffen wurde. Der ist 2009 in Kraft getreten, dass bestimmte Aspekte der EU-Militärpolitik an Kleingruppen ausgelagert werden können. Jetzt war es aber viele, viele Jahre so, dass vor allem Großbritannien stets eigentlich gegen eine Stärkung der EU-Militärkomponente war, weil sie darin eine Schwächung ihrer eigenen Außen- und Sicherheitspolitik vermutet hatten und das blockiert hatten. Jetzt aber seit eben dem Brexit-Referendum, also dem Austrittsreferendum in Großbritannien im Juni 2016, eben der Weg frei ist, unter anderem eben PESCO und andere Ideen zum Ausbau dieses Militärapparates, die unter diesem Schlagwort der EU-Verteidigungsunion gefasst werden, in Gang zu bringen. Da ist einmal eben ein neues Hauptquartier jetzt in Gang gesetzt worden, ein Rüstungsfonds soll aufgelegt werden erstmals und eben als eine weitere zentrale Komponente diese ständige strukturierte Zusammenarbeit, hinter der vor allem Deutschland und Frankreich als treibende Kräfte stehen. Das ist auch kein Zufall, weil dieses Instrument es dann ermöglicht, eben Teile der EU-Militärpolitik von dem Mitspracherecht kleinerer Mitgliedstaaten abzukoppeln, herauszulösen und damit natürlich eine unglaubliche Zentralisierung der EU-Militärpolitik auf die Großmächte und dann natürlich vor allem das neue deutsch-französische Führungsdoppel zu übertragen. Das ist die Grundidee, die dahinter steht.
Wie kann man sich das vorstellen? Auf der einen Seite haben kleinere Mitgliedstaaten kein Mitspracherecht anscheinend. Auf der anderen Seite heißt es, es wäre eine gemeinsame Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Wie geht das zusammen?
Ja, genau. Eigentlich gar nicht. Das ist ja das Charmante in Anführungszeichen an diesem Mechanismus, dass Dinge unter der Flagge der EU getan werden können, obwohl gar nicht alle EU-Länder berechtigt sind, mitzumachen. Also der erste Punkt, den man sich vergegenwärtigen muss, ist, im Augenblick gilt für den kompletten Bereich der EU-Militärpolitik das Konsensprinzip. Das heißt, es gibt eigentlich keine Mehrheitsentscheidungen, das gibt den kleinen Mitgliedstaaten eine relativ hohe Mitsprachemöglichkeit und Einflussmöglichkeiten. PESCO soll die Möglichkeit eröffnen, per Mehrheitsentscheidung eben dann bestimmte Aspekte, Rüstungsprojekte etc., also über eine Wahl, wo die Bevölkerungsgrößen die Messnummer ist, diese auszulagern und damit eben das bisher gültige Konsensprinzip auszuhebeln. Das ist der eine Aspekt, weshalb natürlich einige kleinere und mittlere Staaten, vorsichtig formuliert, nicht so besonders begeistert von diesem PESCO-Mechanismus waren, weil sie natürlich Sorge haben, da dann am militärpolitischen Katzentisch zu landen. Das wird noch dadurch verschärft, dass man an PESCO nur unter bestimmten Bedingungen mitmachen darf. Diese Bedingungen sind ganz hinten in diesem Vertrag von Lissabon, in dem sogenannten Protokoll 10, geregelt. Mitmachen darf nur ein EU-Mitgliedsland, das sich an allen wichtigen Rüstungsprojekten und Einsätzen beteiligt. Das heißt, wer nicht mitrüstet, der verliert auch sozusagen die Möglichkeit, sich hier in diesem relevanten Projekt auch mit einbringen zu können. Das hat entweder die Möglichkeit, renitente Staaten außen vor zu halten für Deutschland und Frankreich, oder eben es ist eine enorme, in Anführungszeichen, Motivation für kleinere und mittlere Länder, viel Geld in die Rüstung zu pumpen, was dann auch im deutsch-französischen Interesse ist. Also aus Perspektive von Paris und Berlin ist es eine Win-Win. Entweder die hinterlichen Staaten machen nicht mit und haben dann keine Mitspracherechte oder sie zahlen deutlich mehr Kies als vorher. Insofern hat es natürlich machtpolitisch aus Blick dieser beiden Großmächte enorme Vorteile jetzt. Das war auch genau der Grund, warum einige Staaten, unter anderem Polen, Ungarn, Schweden, dem Vernehmen nach, sich dagegen ausgesprochen haben oder eigentlich sehr skeptisch sind. Und nach Berichten muss da hinter den Kulissen jetzt enorm Druck ausgeübt worden sein, dass sie dem dennoch zustimmen, selbst wenn sie jetzt eigentlich nicht selber mitmachen wollen.
Aber wo bleibt denn der Konsens?
Ja, der Konsens ist dann eben weg. Das ist ja der Punkt. Wenn man sich die Militärpolitiker anschaut und ihre Klagen, warum das EU-Militärprojekt nicht richtig vorankommt etc., dann ist eben ein Aspekt davon immer gewesen, dass die Entscheidungsfindung in der EU viel zu mühsam sei, weil es müssen dann erstmal mit allen 28, später dann 27 Staaten Übereinkünfte erzielt werden. Kleinere Staaten haben viele Mitsprachemöglichkeiten etc. Das kompliziert den ganzen Prozess und deswegen eben die Idee, diesen Konsens abzuschaffen, zumindest für bestimmte Projekte, und in Mehrheitsentscheidungen zu überführen. Der Konsens gilt dann erst wieder für diejenigen Staaten, die an einem konkreten Projekt teilnehmen. Also die Hürden übersprungen haben und sich praktisch qualifiziert haben, dann wird wieder per Konsens entschieden. aber vorher eben per Mehrheitsentscheidung. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Veränderung der Balance, wie die europäische Militärpolitik strukturiert ist und funktioniert.
Letztendlich bedeutet das ja auch, dass alle Länder ihren Wehretat erhöhen werden, ne? Oder die meisten jedenfalls.
Zumindest diejenigen, die mitmachen wollen, werden da wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Also es gibt jetzt zum Beispiel schon Aussagen aus Bulgarien und Rumänien, die zwar eigentlich grundsätzlich dieses PESCO-Projekt befürworten, die Regierung, aber sagen, die finanziellen Mittel, dass wir uns qualifizieren können, da überhaupt mitmachen zu dürfen, die haben wir nicht. Uns wird da wenig anderes übrig bleiben, als so als stille Beobachter der EU-Militärpolitik in Zukunft zuzuschauen und dann aber eigentlich Politiken mitzutragen, weil sie unter EU-Fahne laufen, auf die wir keinerlei Entscheidungsbefugnisse mehr haben. Das ist schon, sagen wir mal, ein recht absonderliches Konstrukt, das man da jetzt aufgesetzt hatte, um diesen ganzen Militärapparat reibungsloser an den Start zu bekommen. Das ist ja die zentrale Idee da dahinter.
Das spiegelt durchaus die Machtverhältnisse wieder innerhalb der Europäischen Union, wo es sogenannte Kernländer gibt und dann die Peripherie.
Genau, die Grundidee folgt ja tatsächlich dem Kerneuropa-Prinzip, also dass sich um Deutschland und Frankreich im Prinzip noch mal ein paar andere Länder drumherum gruppieren, die womöglich noch die Fähigkeiten haben, sich da substanziell in den Militärapparat einzubringen. Da ist meistens dann in der nächsten Ebene noch von, ja, manchmal Schweden, manchmal Polen, Italien, Spanien die Rede. Im Kern eben wesentliche Entscheidungen auf so eine Art Direktorium zu übertragen. Ob das allerdings funktioniert auf Dauer oder ob man damit nicht die ohnehin vorhandenen Spannungen in der EU, die sich ja viele auch um Machtverhältnisse und Repräsentationsverhältnisse drehen, nicht noch weiter verschärfen wird. Das wird erst die Zukunft zeigen. Ich glaube, dass Fliehkräfte dadurch massiv nochmal verstärkt werden.
Ein Argument für diese Unterzeichnung, die heute stattgefunden hat, war ja die neue Außenpolitik der USA.
Ja, die dient natürlich immer als Hebel zu sagen, wenn die USA uns von der Fahne gehen oder so ein unsicherer Kantonist sind, dann müssen wir sozusagen für unsere Sicherheit in Anführungszeichen selber mehr Sorge tragen, also uns stärker zusammenschließen als EU. Na, zwei Sachen, die man da entgegenbringen muss. Die erste Frage ist erstmal, wessen Sicherheit wird da überhaupt verteidigt, wenn man die zentralen Papiere jetzt in den letzten Monaten der Kommission zum Beispiel liest, da ist dann eben von unserer Lebensweise, die man jetzt stärker militärisch schützen müsse, die Rede, warum man einen Rüstungsfonds auflegen müsse und so weiter. Das sind aber natürlich die Lebensweise und die Profite der den EU-Staaten und hier vor allem in den großen EU-Staaten vorhandenen mächtigen Konzerne und Eliten. Das ist aber sozusagen die Idee dahinter, dass man über eine Zusammenballung und Zusammenlegung stärker der EU-einzelnen Kapazitäten mehr militärische Schlagkraft erzeugt. Zweiter Punkt ist, ob das so klappt, wage ich sehr zu bezweifeln. Eine zentrale Idee ist ja, dass man Rüstungsprojekte europaweit in Zukunft macht. Und das große Vorbild dafür ist zum Beispiel der Airbus A400M, der ja ein transeuropäisches Rüstungsgemeinschaftsprojekt ist. Und wenn man sich da das anschaut, wie das ausgegangen ist, dann kann man ja nicht gerade sagen, dass damit Kosten gespart worden wären, sondern im Gegenteil, das Ding ist nicht nur von Pleiten, Pech und Pannen geplagt, sondern eben auch von riesigen Kostenüberläufen. Aber das ist die formelle Argumentation, ist eben, wenn man sich als Europäer nicht zusammenschließt und einen einheitlichen Militärapparat bildet, über den man Kosten sparen könne, dann wird man nicht in der Lage sein, genügend militärische Schlagkraft zu erzeugen, um sich als EU im Konzert der Großmächte in einem zunehmend konflikthafteren internationalen Umfeld behaupten zu können. So ist die wesentliche Argumentationsschiene, die hinter dieser PESCO gefahren wird.
Nun sind ja einige Länder der Europäischen Union nicht Mitglied der NATO. Wie geht dann PESCO zusammen mit der NATO-Strategie?
Mein Eindruck im Augenblick ist, dass das alles sehr, sehr gut zusammenpasst, weil von Seiten der USA und übrigens nicht erst seit Donald Trump, schon eigentlich seit Barack Obama 2009, wenn man es genau nimmt, sogar schon ein bisschen früher, an die Europäer ja ein relativ deutliches Zeichen gesendet wird, dass man es explizit begrüßen würde, wenn mehr Mittel in die Rüstung gesteckt werden, wenn der europäische Militärapparat ausgebaut wird, weil man sich selber gern stärker nach Ostasien und auf die Auseinandersetzung mit China konzentrieren möchte und da die Hoffnung hat, dass die Europäer sozusagen von den USA Teile der Ordnungspolitik in Anführungszeichen in Afrika zum Beispiel übernehmen und so die USA entlasten. Also im Augenblick scheint es relativ gut mit den auch US-amerikanischen Vorstellungen in der NATO zusammenzugehen. Und es ist eigentlich weniger, wie getan wird, eine Maßnahme in Konflikt zu den USA und zu Trump. Das lässt sich halt immer gut begründen, weil es auch öffentlich auf eine gewisse Akzeptanz stößt. Aber es ist eigentlich im Konsens und in Absprache mit Washington, was wir da derzeit erleben.